Albert Einstein, der berühmte Physiker, soll gesagt haben, wann immer ich einen Assistenten treffe, der bereit ist zu staunen, bin ich bereit, von diesem Assistenten zu lernen. Und damit wollte Einstein sagen, nur ein Wissenschaftler, der staunen kann, hat auch etwas zu sagen. Für einen guten Wissenschaftler ist es unbedingt wichtig, dass er sich dieses Staunen bewahrt, dass er sich nie einbildet, er würde schon alles wissen und kennen, dass er nicht in Routine verfällt, dass er immer bereit ist, Neues zu lernen, zu entdecken, immer tiefer in seinen Stoff einzudringen. Und für einen Christen gilt das genauso. Für einen Christen ist es wichtig, dass er sich nie einbildet, er würde alles schon wissen, dass er nicht in Routine verfällt, dass er immer bereit ist, Neues zu lernen und zu entdecken und tiefer in das Wort Gottes einzudringen. Darum ist es so wichtig, dass wir die Heilige Schrift studieren, dass wir lebendig bleiben. Martin Luther hat gesagt, ich habe etliche Jahre die Bibel jährlich zweimal durchgelesen. Und wenn sie ein großer, mächtiger Baum wäre und alle Worte wären Äste und Zweige, so habe ich doch an allen Ästen angeklopft und immer wieder wissen wollen, was daran wäre. Und ich habe alle Zeit wieder ein paar neue Äpfel oder Birnen heruntergeklopft. Immer wieder Neues entdeckt. Und oft sind es gerade die Bibelstellen, über die wir stolpern, an denen besondere Entdeckungen auf uns warten. Manchmal lesen wir drüber hinweg und plötzlich stehen sie dann vor uns und wir sagen, das musst du klären. Das musst du jetzt endlich mal zu verstehen versuchen. Eine solche Stelle steckt auch in Apostelgeschichte 13. Also in jedem Predigttext, den wir vor der Karwoche hier schon miteinander studiert und begonnen haben. Nochmal kurz zur Erinnerung, Paulus und Barnabas befinden sich auf der ersten Missionsreise. Sie kommen dabei ins Bergland von Kleinasien, Gebiet der heutigen Türkei, in eine Stadt namens Antiochia in Pisidien, nicht das Antiochia in Syrien, wo sie losgefahren waren. Am Sabbat hatten sie in der Synagoge gepredigt, sie hatten zuerst wohlwollende Aufnahme gefunden, echtes Interesse an ihrer Verkündigung hat es dort gegeben. Und die Leute haben gesagt, redet mal nächsten Samstag weiter, erzählt uns mehr davon. Sie hatten eine Woche Zeit gehabt, drüber nachzudenken. Einige hatten sich offensichtlich sofort zu Jesus bekehrt. Und in der folgenden Woche spricht sich dann die Neuigkeit herum und am kommenden Sabbat hat die jüdische Gemeinde einen unerwarteten Zulauf, volles Haus. Das ist die Situation gewesen. Am folgenden Sabbat, hatten wir in Vers 44 gelesen, kam fast die ganze Stadt zusammen, um das Wort Gottes zu hören. Fast die ganze Stadt. Also ein großer Auflauf war da. Und da kommt es bei den Verantwortlichen der Synagoge zu einem plötzlichen Stimmungsumschwung. Wir hatten gesehen, bis dahin waren sie sehr wohlwollend gewesen gegenüber Paulus und Barnabas. Und jetzt bedauern sie schon, Paulus letzte Woche überhaupt das Wort erteilt zu haben. Das ist der Unterschied. Als aber die Juden, also vor allem ihre Leiter, die Menge sahen, Vers 45, wurden sie neidisch und widersprachen dem, was Paulus sagte, und lästerten. Also massiver Gegenstand, massiver Widerstand wird jetzt deutlich. Und Lukas nennt auch das Motiv. Sie wurden neidisch. Worauf wurden sie neidisch? Auch das steht hier, als die Juden die vielen Leute sahen in Vers 45, dass da so viele Leute zusammenströmten. Menschlich war das schon verständlich. Sie selbst hatten ja diese Synagoge seit Jahren betrieben und hatten auch so ein paar Leute aus ihrem Umfeld gewonnen, aber wohl nicht so sehr viele. Und jetzt kam dann Paulus, dieser Reiseprediger, und erhielt den großen Bahnhof und den großen Zulauf und den großen Zuspruch. Und außerdem dürften die Führer der jüdischen Gemeinde bemerkt haben, wenn das inhaltlich stimmt, was Paulus sagt, nämlich dass Jesus der Messias ist, dann können wir nicht mehr einfach so weitermachen wie bisher. Dann müssen wir an vielen Stellen unser Leben und unsere Lehre verändern. Da müssen wir bereit sein, Jesus als den Messias und als unseren Herrn anzuerkennen. Das haben einige wahrscheinlich so langsam begriffen. Es ist also höchste Zeit, die Notbremse zu ziehen. Und so steht das dann hier auch in Vers 45. Sie widersprachen, also sie bezogen Gegenpositionen und sie lästern. Also sie fahren jetzt schon ein schärferes Geschütz auf. Da steht das Wort für Blasphemie im Griechischen. Dass das noch nichts ausrichtet, treten sie eine Verfolgung los, Vers 50. Aber die Juden hetzten die gottesfürchtigen vornehmen Frauen und die angesehensten Männer der Stadt auf, stand dort, und stifteten eine Verfolgung an gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Und trotzdem, hatten wir gesehen, kann der ganze Druck und Ärger nicht verhindern, dass die Jünger von einer großen Freude erfüllt werden. Das war das Erstaunliche. Und darin steckte ja auch eine ermutigende Botschaft für uns. Auch Widerstände können die Freude der Gemeinde Jesu nicht kaputt machen. Nicht trüben. Nicht zerstören. Der Widerspruch gegen Jesus ist ja in unseren Tagen, wie Sie alle wissen, nicht leiser geworden. Ganz im Gegenteil. Die Blasphemie ist nicht weniger geworden. Wenn Sie nur denken an diese Karikatur in der Taz vom Ostersonntag, Jürgen Klinsmann, der Bayern-Trainer, ans Kreuz geschlagen, nach dem Motto, jetzt geht's ihm an den Kragen. Und die Bayern haben sich leider nicht über die Gotteslästerung aufgeregt, sondern über die Verletzung der Menschenwürde von Klinsmann. Nun, auch sonst gab es in den letzten Wochen in den Medien immer wieder öffentliche Attacken gegen Christen, christliche Werke und den christlichen Glauben. An vielen Stellen konnten wir das beobachten. Das ist also nicht sehr viel anders als in Apostelgeschichte 13. Und Apostelgeschichte 13 zeigt aber so etwas, kann die Gemeinde Jesu nicht mundtot machen. Das kann uns nicht letztlich zum Schweigen bringen, zu keiner Zeit. Und auch Paulus und Barnabas lassen sich das Maul nicht stopfen. Das ist so erfreulich. Und das will Jesus auch uns schenken, dass wir uns das Maul nicht stopfen lassen. Und dann steht hier in Vers 46, Paulus und Barnabas aber sprachen frei und offen. Frei und offen. In dem griechischen Wort für frei steckt ein Ausdruck, der zugleich mit Freude zu tun hat. Paresia, das hatten wir schon gesagt. Frei, die Wahrheit sagen und Freude zu haben, gehört ganz eng zusammen. Wir lassen uns den Mund nicht verbieten, wenn wir für Jesus eintreten und seine Wahrheit bezeugen. Frei und freudig. So, und obwohl Paulus und Barnabas ihre jüdische Tradition lieben, das steht ja zu keinem Zeitpunkt im Zweifel, obwohl sie sich zu ihrer jüdischen Identität immer noch bekennen, obwohl sie sich auch zu ihren Volksgenossen aus Israel bekennen und sagen, ja klar, ihr seid unsere ethnischen Brüder, lassen sie sich von den Meinungsführern der Synagoge nicht den Mund verbieten. Und sie lassen sich nicht abhalten, den Heiden das volle und ganze Evangelium zu bringen. Und dann steht das hier in Vers 46, den Text haben Sie auch vor sich. Paulus und Barnabas aber sprachen offen und frei, euch musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden, da ihr es aber von euch stoßt, also ihr jüdische Gemeinde, und haltet euch selbst nicht für würdig des ewigen Lebens. Siehe, so wenden wir uns jetzt zu den Heiden, denn so hat uns der Herr geboten. Und dann kommt dieses Zitat aus Jesaja 49, ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, damit du das Heil seist bis an das Ende der Erde. Als das die Heiden hörten, wurden sie froh und priesen das Wort Gottes und priesen das Wort des Herrn. Und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Also Paulus und Barnabas kehren sich jetzt nicht prinzipiell ab von der Verkündigung unter Juden. An der nächsten Station sind sie wieder zu den Juden gegangen erstmal. Und noch im Römerbrief, Jahre später, wird Paulus um seine jüdischen Volksgenossen ringen mit dem Evangelium. Das ist ganz klar. Aber dort in Antiochia in Pisidien macht Paulus jetzt einen deutlichen Schnitt gegenüber der Synagoge. Nicht feindselig, aber er akzeptiert eben diese Ablehnung. Wohlgemerkt, nicht alle Juden haben so gedacht. Einige sind ja schon mit Paulus und Barnabas gegangen und haben sich wohl der neu entstehenden christlichen Gemeinde angeschlossen. Das gab es auch. Und Paulus sagt nun, ja, es ist richtig, dass unser Volk Israel Gottes erster Ansprechpartner ist. Euch musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden, Vers 46. Alles richtig. Jesus kam zuerst zu den Juden. Jesus hat seinen Jünger in Matthäus 10 zuerst zu dem jüdischen Volk geschickt, ganz klar. Aber das ist keine Sackgasse. macht Paulus wieder und wieder deutlich, so herausgehoben eure Stellung auch ist. Wir Juden haben keinen Exklusivanspruch auf Rettung, sondern Gott hat sich von Anfang an auch den Heiden zugewandt. Das wird schon bei Abraham deutlich in 1. Mose 12, durch dich sollen alle gesegnet werden, alle Völker auf Erden. Und das hatten auch die Propheten deutlich im Blick. Und deswegen zitiert ja Vers 47 ausgerechnet Jesaja 49 den Propheten aus dem 8. Jahrhundert vor Christus, wo Jesaja das über den Messias sagt: Ich habe dich zum Licht der Heiden gesetzt. Und Paulus weiß, der Messias Jesus, der hat uns, seine Jünger, in diesen Auftrag mit hineingenommen. Und deswegen gilt Jesaja 49 jetzt auch für uns. Ich habe dich zum Licht in den Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde, damit du zu den Heiden gehst und sie in die Gemeinde des Messias hineinrufst. Und deswegen gilt Jesaja 49 jetzt auch für uns als Gemeinde Jesu Christi. Ein weiterer Missionsbefehl, wenn Sie so wollen. Nur keine falschen Schranken hatten wir gesehen. Keine falschen Schranken, auch den Heiden soll das Licht von Jesus aufgehen. Und dann passiert das Erstaunliche. Vers 48. Als das die Heiden hörten, steht hier, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Viele Heiden werden gläubig. Und wir fragen, was waren das für Leute? Und wer bekehrt sich da zu Jesus? Und warum kommen die Heiden denn zum Glauben und werden froh? Wodurch wird das ausgelöst? Und hier steht doch wirklich, alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Und diese Passivform meint, von Gott bestimmt waren. Gemeint ist also, Gott selbst hat sie dazu bestimmt. Und das Wort, das dort steht, bestimmen, das macht deutlich, diese Leute, die sich bekehren, hat Gott von Ewigkeit her dazu auserwählt. Das ist erstaunlich. Bestimmt kann man auch übersetzen mit vorherbestimmt. Das Wort tasso, das da im Griechischen steht, das wird in anderen griechischen Schriften auch im bildlichen Sinne von eingeschrieben sein gebraucht, auf einer Liste geführt werden. Also die Heiden, die zum Glauben kamen, waren schon vorher von Gott eingeschrieben worden. Auf eine weiße Liste gesetzt worden, wenn man so will. Die Bibel spricht ja andernorts vom sogenannten Buch des Lebens, in das unsere Namen eingetragen sind. Zum Beispiel Lukas 10, Vers 20 sagt Jesus, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und in Philipper 4, Vers 3 sagt Paulus über die Mitchristen, ihre Namen stehen im Buch des Lebens, weil Gott sie da hineingesetzt hat. Ganz klar. Und das ist erstmal eine erstaunliche Aussage. Auch die Heiden, die zum Glauben kommen, die hatte Jesus schon längst im Blick. Er hat sie längst auf die Liste gesetzt. Er hat dafür gesorgt, dass sie zu ihm kamen. Jesus baut seine Gemeinde selbst und sorgt dafür, dass seine Leute eingesammelt werden und dazukommen. Der theologische Fachbegriff für diesen Vorgang heißt Erwählung oder Prädestination, also Vorherbestimmung. Und das wird zurzeit mal wieder unter den Christen im Lande ziemlich diskutiert, diese Frage der Prädestination. Vielen Stellen, und wir werden jetzt darauf gestoßen in unserer Predigtreihe. Das Thema ist nicht nur einfach interessant, sondern dieses Thema ist für viele Menschen auch ein echtes seelsorgerliches, ein echtes geistliches Problem, das ihnen manche Not und manche schlaflose Nacht bereitet. Und wenn man davon hört, wenn man das in der Bibel liest, dann drängen sich sofort einige Fragen dazu auf, die auch Lukas im Blick hat. Und wir wollen jetzt zwei von diesen Fragen uns etwas genauer ansehen. Hier steht, alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Die erste Frage, wenn alle gläubig werden, die zum ewigen Leben bestimmt waren, müssen wir dann überhaupt noch evangelisieren? Das ist die erste Frage, die gestellt wird. Ganz zwangsläufig. Wenn denn Gott so souverän Menschen erwählt und zu sich zieht, müssen wir sie dann überhaupt noch zum Glauben rufen? Ist dann Evangelisation nicht überflüssig? Lukas zeigt uns, nein, ganz und gar nicht. Denn gerade in Vers 47 steht ja sehr deutlich der Auftrag zur Weltevangelisation. Ich habe dich zum Licht den Heiden gesetzt. Du sollst bis an die Enden der Erde gehen. Du sollst dir ganz viel Mühe machen, das Evangelium hinauszutragen. Das kann also nicht, Vers 48, gegen Evangelisation ausgespielt werden. Aber wie steht es denn hier genau? Schauen Sie mal hin. Alle, die zum ewigen Leben bestimmt waren, wurden gläubig. Das heißt, sie kamen aktiv zum lebendigen Glauben. Wenn Jesus einen Menschen zu sich zieht, dann macht er ihn nicht passiv, sondern aktiv. Das sehen Sie immer wieder in der Bibel. Wenn Jesus einen Menschen zu sich zieht, dann sitzt dieser Mensch nicht träge im Sessel und lässt sich irgendwie widerwillig zu Gott hinziehen. Sondern wenn Jesus einen Menschen zu sich zieht, dann wird sein Gewissen wach. Dann fängt er an zu begreifen, ich stehe als verlorener Sünder vor Gott. Dann bekommt er Sehnsucht nach Rettung, Verlangen nach Vergebung. Dann fängt er an, nach Gottes Rettung und Hilfe zu rufen und zu schreien. Und dann bekehrt er sich von ganzem Herzen zu Jesus Christus. Wodurch weckt Jesus unser Gewissen auf? Das steht ja auch ganz deutlich durch das Wort Gottes. In diesen Versen steht viermal dieser Begriff das Wort des Herrn. Vers 44, Vers 46, Vers 48 und Vers 49. Viermal. Und schauen Sie, deswegen preisen ja die bekehrten Heiden auch das Wort des Herrn in Vers 48. Weil sie begreifen, durch dieses Wort des Herrn wurden wir zu Jesus gezogen. Durch dieses Wort des Herrn wurden wir in den Himmel gebracht. Durch dieses Wort des Herrn wurden wir zum Glauben gebracht, wurden uns unsere Sünden vergeben. Das Wort des Herrn, damit hat Gott uns gerufen. Und wir freuen uns über das Wort des Herrn und wir loben das Wort des Herrn und wir preisen das Wort des Herrn in diesem Sinne, weil Gott es benutzt hat, uns zu rufen. Und Paulus hat es an anderer Stelle ganz ähnlich gesagt, Römer 10, Vers 17, so kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch das Wort Christi. Also dadurch kommt der Glaube und wir sehen, Gottes Erwählung schließt unser Predigen gerade ein und nicht aus. Das ist hochinteressant. Es gab ja in der Kirchengeschichte dazu einen berühmten Briefwechsel zwischen den Freunden und Kollegen John Wesley und George Whitefield im 18. Jahrhundert. Und John Wesley war das nicht so ganz klar. John Wesley hat eine Frage gestellt, die auch uns auf dem Herzen liegt immer wieder. Er hat gesagt, wenn das wahr ist mit der Erwählung, dann ist ja alles Predigen umsonst. Es ist doch unnötig für die Erwählten, denn sie werden sowieso gerettet. Und es ist sinnlos für die Nicht-Erwählten, die können sowieso nicht gerettet werden. Warum soll man dann noch predigen? Sagt Wesley. Und George Whitefield, der ein mindestens genauso feuriger Evangelist war, hat ihm zurückgeschrieben und hat gesagt, oh Sir, was ist denn das für eine Logik? Hat nicht der Gott, der die Errettung für Menschen verordnet hat, ebenso verordnet, dass die Predigt des Wortes genau das Mittel ist, wodurch diese Menschen errettet werden. Also lass uns predigen, denn so wird Gott seine Erwählten retten, auf diesem Wege. Die Erwählten kommen durch die Verkündigung zum Glauben. Sie bekehren sich und werden gerettet und erfahren dann gewissermaßen im Rückblick, dass Gott sie gerettet hat und dass er sie schon vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Das ist die Aussage der Bibel. Und darum kann die Bibel auf die Frage, wie wird man Christ, beides sagen. Du wirst Christ, weil du erwählt worden bist. Aber du bist deswegen Christ geworden, weil Gott es dir geschenkt hat, dass du dich von ganzem Herzen bekehrt hast. Und ob du das mit der Erwählung weißt oder nicht, nichts ändert in nichts der Tatsache, dass du erwählt bist. Es ist wichtiger, dass du es bist, als dass du es weißt. Und die Bibel lehrt dieses beides gleichzeitig und in gleicher Weise ausdrücklich. Das ist für uns so erstaunlich, weil es für unseren begrenzten menschlichen Verstand auf den ersten Blick wie ein Widerspruch erscheint. Wir sagen also, entweder ist es die Souveränität Gottes oder ist es die Verantwortlichkeit des Menschen. Und die Heilige Schrift lehrt uns beides. Und an dieser Stelle hat uns sogar die moderne Naturwissenschaft geholfen, das besser zu verstehen, denn die Bibel nimmt vorweg, was die moderne Naturwissenschaft erst 2000 Jahre später begreift, dass manchmal zwei Aussagen, die sich scheinbar widersprechen, gleichzeitig wahr sein können. Also für die Experten Welle-Korpuskel-Dualismus. Licht als Wellenbewegung als Teilchen. Und das widerspricht sich. Aber je nach Perspektive, von wo aus ich das betrachte, ist beides wahr, beides gleichzeitig wahr. Und so ist es auch mit der Logik, wie ein Mensch zum Glauben kommt. Das ist ja eines der größten Geheimnisse überhaupt. Wie ein verlorener Sünder in den Himmel kommt und Kind Gottes wird. Und deswegen sagt Gott, ja, ich habe dich erwählt vor Grundlegung der Welt und du hast dich bekehrt. Du bist gerufen worden durch das Wort und ich habe dir es dann geschenkt, dass du zum Glauben finden durftest. Und deshalb wollen wir als Gemeinde mit vollen Segeln dieses Wort verkündigen und dürfen kein Blatt vor den Mund nehmen. Und in der Missionsgeschichte hat sich's immer wieder gezeigt, dass viele der Missionare, die mit brennendem Herzen in die Welt gegangen sind, und dass einer der Begründer mit auch etwa der Mission in China, Carey, dass das zugleich auch Menschen waren, die diese Erwählungslehre wirklich von Herzen geglaubt haben. Das ist also kein Hindernis für Mission, wenn man es richtig versteht. Wir sollen missionieren mit ganzer Kraft, mit vollen Segeln als Gemeinde. Aber schauen Sie, wir müssen dies nicht verkrampft tun. Wir stehen dabei nicht unter einem falschen Leistungsdruck, dass wir selbst irgendwelche Bekehrungen herbeiführen müssten. Warum? Weil Gott selbst Menschen zum ewigen Leben erwählt und bestimmt hat. Und einige Monate später, als Paulus in dieser gottlosen Hafenstadt Korinth steht, wo nichts, aber auch gar nichts auf eine Erweckung hindeutet, was sagt Gott da dem Paulus? Da sagt er in Apostelgeschichte 18, Vers 19, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, das heißt missioniere öffentlich. Und dann kommt die Begründung, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Das ist jetzt noch unsichtbar, klar. Viele davon haben sich bis jetzt noch nicht bekehrt. Aber sie werden zum Glauben kommen, durch eure Verkündigung. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Auch für Hannover dürfen wir das glauben. Gott hat noch ein Volk in dieser Stadt. Wir wissen nicht, wie groß dieses Volk ist. Wir wissen nicht, wer von unseren Zeitgenossen noch von Gott erwählt ist. Das steht ihnen ja nicht mit Kreide auf den Rücken geschrieben, wie Spurgeon gesagt hat. Aber der Herr wird sie rufen. Und er will auch uns dabei gebrauchen und einsetzen. Und gerade der Vers 47, der dem Vers 48 unmittelbar vorausgeht, unterstreicht ganz dick und ganz stark, wie wichtig es Gott ist, dass wir aktiv, offensiv verkündigen, dass wir weitreichend missionieren, dass wir Menschen in alle Welt schicken, um die Botschaft von Jesus Christus auszubreiten. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, damit du das Heil seist bis an die Enden der Erde. So sagt es uns hier das Wort Gottes. Halten wir es also erstmal so fest. Gottes Vorherbestimmen macht unser Evangelisieren nicht überflüssig, ganz im Gegenteil. Aber dann tut sich ein zweites Problem auf. Und das ist eigentlich noch bedrückender, wenn man es zum ersten Mal so an sich herankommen lässt. Und dieses zweite Problem, diese zweite Frage lautet: Wenn diejenigen gläubig werden, die zum ewigen Leben vorbestimmt waren, heißt das dann im Umkehrschluss, die anderen, die nicht gläubig werden, waren die von Gott zur ewigen Verdammnis vorherbestimmt? Das ist die zweite große Frage, die sich hier aufdrängt. Wenn alle gläubig wurden, sollen wir dann Wenn alle gläubig wurden, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Erste Frage haben wir ganz klar beantwortet. Sollen wir dann noch evangelisieren? Ja. 100-mal ja. Zweite Frage aber, sind dann die Ungläubigen und die ungläubig waren, zur ewigen Verdammnis vorbestimmt von Gott? Gibt es eine Prädestination zur ewigen Verdammnis? So klar, wie wir die erste Frage zur Evangelisation bejahen mussten, so deutlich können wir diese zweite Frage verneinen. Die Bibel lehrt keine Vorherbestimmung zur ewigen Verdammnis. Die Bibel lehrt in diesem strikten Sinne keine doppelte Prädestination. Das wird auch hier in Apostelgeschichte 13 betont, damit erst gar keine Missverständnisse aufkommen. Was ist das Problem der Menschen, die sich dem Evangelium von Jesus verschließen? Was sagt Vers 46? Warum werden die nicht gerettet? Da steht nicht, da ihr zu Verdammnis vorherbestimmt seid, bleibt ihr ungläubig. Das steht dort nicht. Sondern was steht da? Da steht, was ist euer Problem? Ihr stoßt das Wort Gottes von euch. Deshalb geht ihr verloren. Was steht da noch? Ihr haltet euch selbst nicht für würdig des ewigen Lebens. Ihr haltet euch selbst nicht für würdig des ewigen Lebens. Das ist ironisch formuliert. Also ihr werft euer einziges Rettungsseil absichtlich weg, sagt Paulus ihr. Das heißt auf Deutsch, ihr geht verloren wegen eures Unglaubens. Und keiner kann sich herausreden und sagen, naja, ist ja Gottes Schuld. Nein, es ist eure Schuld. Jesus sagt in Matthäus 23, Vers 37, wie oft habe ich euch sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein unter die Flügel, aber ihr habt nicht gewollt. Es ist eure Schuld, es ist eure Verantwortung, weshalb ihr verloren geht. Als die lutherische Missouri-Synode in Amerika ihr Bekenntnis verabschiedete vor einigen Jahren, 1932, da hat sie auch einen Abschnitt über die Erwählung dort in dieses Bekenntnis geschrieben. Und dann hat sie dort in Artikel 14 das genauso deutlich gesagt und sich hier auf unseren Text berufen. Da heißt es, so ernstlich wir festhalten, dass es eine Gnadenwahl oder Prädestination zur Seligkeit gibt, so entschieden lehren wir auch, es gibt keine Zornwahl oder Prädestination zur Verdammnis. Gott will, dass alle Menschen zum Glauben kommen. Kein Mensch geht verloren, weil Gott ihn zur ewigen Verdammnis bestimmt hätte. Die ewige Erwählung ist Ursache, dass die Erwählten in der Zeit zum Glauben kommen. Apostelgeschichte 13, Vers 48. Zitieren also genau unseren Vers hier. Und dann weiter. Aber die ewige Erwählung ist nicht Ursache, dass Menschen bei der Predigt des Wortes Gottes ungläubig bleiben. Diese traurige Tatsache begründet die Schrift damit, dass die Menschen selbst sich nicht wert achten des ewigen Lebens, indem sie Gottes Wort von sich stoßen und dem Heiligen Geist hartnäckig widerstreben. Zitat Apostelgeschichte 13, Vers 46. Also die Missouri-Synode sagt das in diesem Bekenntnis sehr deutlich. Die Verlorenheit der Verlorenen ist die Schuld ihres Unglaubens. Und sie können sich nicht darauf herausreden, dass Gott sie etwa zur Verdammnis von Ewigkeit hervorgesehen hat. Ich sprach vor einigen Tagen am Telefon mit einem Kollegen darüber, dass in manchen christlichen Kreisen an dieser Stelle heute manche Unruhe herrscht, in ganz Deutschland. Und das kommt von Zeit zu Zeit mal wieder hoch, so wie auch andere Fragen. Und der Kollege sagte etwas, was ich für sehr richtig und bedenkenswert halte. Er sagte, ein Hauptgrund, dass viele so große Schwierigkeiten mit der Erwählungslehre haben, liegt darin, dass sie, wenn sie Prädestination hören, immer gleich an die doppelte Prädestination denken. Dass sie immer gleich denken, dann hat Gott absichtlich Menschen erschaffen mit dem Ziel, sie zu verwerfen, um daran etwas deutlich zu machen. So wird es von vielen verstanden, wenn sie das Wort Prädestination hören. Und das genau lehrt die Bibel nicht. Unsere begrenzte menschliche Logik möchte immer alles glatt bügeln. Alles soll für uns einleuchtend sein. Und dann sagen wir so, also gut, wenn Gott für die Rettung der Geretteten verantwortlich ist, dann ist er eben auch für die Verlorenheit der Verlorenen verantwortlich. Wenn die Gläubigen deshalb gläubig werden, weil Gott sie von Ewigkeit her dazu erwählt hat, was die Bibel ja lehrt, dann bleiben die Ungläubigen auch deshalb ungläubig, weil Gott sie von Ewigkeit her dazu verdammt hat. Aber das lehrt die Bibel eben nicht. Die Bibel macht einen Strich durch diese Rechnung, auch hier in unserem Text Apostelgeschichte 13. Und die Bibel sagt sehr klar, wer zum Glauben findet, wird am Ende immer Gott dafür danken. Das ist Vers 48. Wird immer danken dafür, Herr, dass du mich wirklich herausgerufen hast. Dass du mich zum Glauben geführt hast. Dass du es mir geschenkt hast. Und dass ich jetzt sogar im Rückblick noch begreifen darf, ich bin erwählt von dir. Das ist, da kann ich dir gar nicht genug dafür danken. Das ist das eine. Aber wer im Unglauben verharrt, der kann die Schuld dafür nicht Gott in die Schuhe schieben. Sondern er wird von der Bibel auf seinen eigenen Unglauben, auf seinen eigenen Ungehorsam, auf sein eigenes Widerstreben gegen Gottes Wort behaftet. So lehrt es die Bibel. Auch wenn wir das mit unserer begrenzten Logik nicht auflösen können, genauso wie wir den Welle-Korpuskel-Dualismus nicht auflösen können. Und es gibt keinen Fall in der Bibel, das will ich nochmal deutlich sagen, wo einer umkehren will zu Jesus und dann abgewiesen wird mit dem Hinweis, tut mir leid, du bist leider nicht erwählt. Diesen Fall gibt es in der ganzen Bibel. Nie und nimmer und nirgendwo. Und Spurgeon, der die Erwählungslehre ja auch gelehrt hat. Spurgeon hat in diesem Zusammenhang gern auf Johannes 6 hingewiesen. Da sagt Jesus viel über die Erwählung in Johannes 6. Ganz erstaunlich, wie viel Jesus in Johannes 6 über die Erwählung lehrt. Aber da steht eben auch dieser andere Vers. Wer zu mir kommt, sagt der Herr, den werde ich nicht wegschicken. Womöglich noch mit dem Hinweis darauf, er sei nicht erwählt. Also keiner muss sich ängstlich fragen, bin ich erwählt oder nicht, sondern Jesus ruft dich zum Glauben. Und so antwortet uns Apostelgeschichte 13 auf unsere Fragen einmal mit einem klaren Ja und ein anderes Mal mit einem klaren Nein. Müssen wir dann überhaupt noch evangelisieren? Ja, 100-mal Ja. Jetzt erst recht, möchte man sagen. Und wenn alle gläubig werden, die zum ewigen Leben bestimmt waren, sind dann die Ungläubigen zur ewigen Verdammnis bestimmt? Gibt es eine Prädestination zur ewigen Verdammnis? Klare Antwort, nein. Diese Wahrheit ist auf den ersten Blick insgesamt nicht so leicht zu schlucken. Und schon damals musste die Gemeinde erstmal damit vertraut werden. Und deshalb hat Paulus auch öfter darüber geschrieben. In Römer 8 hat er darüber geschrieben, in Römer 9. Er hat auch im Epheserbrief Kapitel 1 geschrieben. Und ich will am nächsten Sonntag, weil das so ein schwerwiegendes Thema ist, nochmal fortsetzen und hier einige Verse aus dem Epheserbrief auslegen, in denen derselbe Paulus, der das hier sagt in Vers 46, ihr achtet euch selbst des ewigen Lebens nicht wert, in der derselbe Paulus noch einmal in wenigen Grundzügen die Erwählungslehre erklärt. Und da wollen wir noch einmal Fortsetzung machen, kommenden Sonntag, einfach weil man mit diesen Gedanken auch Schritt für Schritt vertraut werden muss, da wir ihnen so selten begegnen. Denn sie zeigen uns die Sache aus Gottes Sicht. Wir gehen immer von uns aus, wir sehen unseren Glauben, unsere Fragen. Aber die Erwählungslehre öffnet uns gewissermaßen ein Fenster in die Ewigkeit und verweist uns auf Gottes Perspektive. Und das möchte ich zum Schluss hier noch fragen. Warum wohl hat Gott uns diese Wahrheit der Erwählung offenbart? Ich denke, es gibt viele Gründe dafür, aber diese will ich Ihnen zum Abschluss noch nennen. Zum einen hat Gott uns diese Wahrheit deswegen offenbart, weil sie uns Mut macht. Sie macht uns Mut zum Evangelisieren. Für uns als Gemeinde ist das eine ganz starke Ermutigung zur Evangelisation, dass Gott viele Menschen zum ewigen Leben bestimmt hat und erwählt hat und die wird er ziehen. Und er will uns dabei einsetzen und gebrauchen, diese Menschen durch sein Wort zur Umkehr, zur Sündenerkenntnis und zum ewigen Leben zu rufen. Das macht uns ganz viel Mut. Ich habe ein Volk in dieser Stadt. Gut, das hat Gott damals über Korinth gesagt, aber ich denke, das können wir auch in Anspruch nehmen hier für Hannover. Gott weiß das, wer hier zu ihm gehören wird. Und wir haben das große Vorrecht, dass wir durch sein Wort Menschen zum lebendigen Glauben rufen. Und wo Menschen zum Glauben finden, da werden sie wieder zu Evangelisten. Das sehen Sie ja hier. Als die da gläubig wurden, Vers 48, da heißt es dann Vers 49, und das Wort des Herrn breitete sich aus in der ganzen Gegend. Na klar, weil diejenigen, die gläubig geworden waren, ihrerseits wieder weiter evangelisierten. Also, diese Lehre von der Erwählung zum Heil, die will uns mutig machen zum Evangelisieren. Aber damit macht Gott noch etwas weiteres. Sie will uns auch demütig machen. Denn schauen Sie, die Lehre der Erwählung macht Gott groß und den Menschen klein. Die Erwählung richtet unseren Blick sehr stark auf Gott. Und sie macht deutlich, dass unser Heil in seinen souveränen Händen liegt. Dass wir darauf angewiesen sind, dass er sich wirklich über uns erbarmt. Dass wir darauf angewiesen sind. Uns geht es ja oft so wie jenem kleinen Mädchen, von dem Rabbi Zacharias berichtet, die hatte sich verlaufen, war immer weiter in den Wald, beim Spielen hat er alles um sich herum vergessen und irgendwann fand sie nicht mehr heraus. Und sie lief schreiend durch den Wald und war voller Panik und Verzweiflung und es verging Stunde um Stunde und der Tag wurde später und später und irgendwann war das kleine Mädchen so erschöpft, dass sie auf so einem Felsbrocken einfach nur noch eingeschlafen ist. Sie konnte nicht mehr. Und die Eltern haben es natürlich gemerkt. Und sie haben eine große Suchaktion organisiert, haben viele Freunde und andere gerufen, helft uns doch, die Kleine zu finden. Und sie haben lange, lange gesucht und sie nicht gefunden. Es war eine ganz schlimme Situation. Und dann, als es langsam hell wurde, der Vater hat nicht aufgegeben, ist er an diese Stelle gekommen und hat seine Tochter gesehen, ist auf sie zugerannt, hat sie in die Arme geschlossen und hat sie dann nach Hause getragen und nicht mehr losgelassen. Und während er mit der Tochter nach Hause lief, rief die Kleine immer wieder, Papi, ich habe dich gefunden. Papi, ich habe dich gefunden. Sie verstehen, was ich damit sagen will. Sie war gefunden worden. Und so ist es mit uns. Wenn wir sagen, Herr, ich habe dich gefunden, ich habe dich gefunden. Wir waren so verloren. Wir waren so verstrickt in unsere Blindheit und Schuld. Wenn Gott sich nicht aufgemacht hätte, uns da rauszuholen, wären wir ewig im Verlorenen hängen und stecken geblieben. Aber der Herr ist gekommen und er hat uns rausgerissen in seiner Gnade und in seinem Erbarmen. Und während wir noch rufen, Papi, ich habe dich gefunden, sagt er ja, weil ich dich schon längst in meine Arme geschlossen habe. Das ist die Lehre der Erwählung. Und das lehrt uns dieses zweite nicht nur Mut, es macht uns nicht nur mutig, sondern es macht uns auch demütig. Weil es uns zeigt, wie sehr wir alles wirklich dem Herrn verdanken und wie wenig wir unser Heil in unseren eigenen Händen halten. Das ist auch etwas, was uns die Erwählung lehren will. Und dann noch ein letztes. Sie will uns mutig machen, sie will uns demütig machen, diese Lehre. Und Gott will uns damit auch dankbar machen. Wenn man sich das mal klar macht, Gott hat mich erwählt. Ich darf zu Jesus gehören und er sagt mir jetzt gewissermaßen im Rückblick, du, ich habe dich vor Grundlegung der Welt erwählt. Wir werden das nächste Mal nochmal in Epheser 1 sehen. Du hattest es nicht in der Hand, aber ich habe es dir geschenkt. Und wenn man sich das mal klar macht, Mensch, was wäre, wenn Gott das nicht getan hätte? Dann erschrickt man nochmal und dann wird man umso dankbarer, aber er hat's getan. Er hat mich zum lebendigen Glauben gebracht. Wenn's nach mir gegangen wäre und nach meinen Fähigkeiten und nach meinen moralischen Anlagen und nach meiner Glaubenskraft, dann wär kein Funken Hoffnung gewesen. Aber er hat es getan und dafür will ich ihm danken ein Leben lang. Und so soll uns diese Wahrheit, die Bibel uns offenbart, mutig, demütig und dankbar machen, dass wir ganz neu Gott in den Blick bekommen und sehen, in welcher unvorstellbaren Gnade und Barmherzigkeit er sich uns zugewandt hat. Und dass Gott uns nicht hat Gerechtigkeit widerfahren lassen. Wenn Gott uns hätte Gerechtigkeit widerfahren lassen, dann hätte er uns verdammen müssen. Weil wir verlorene Sünder sind. Weil wir keinen Anspruch auf Vergebung haben. Das werden wir nächstes Mal nochmal deutlicher sehen. Aber er hat uns nicht Gerechtigkeit widerfahren lassen, sondern nur Güte und Erbarmen. Und dafür wollen wir ihm danken in Ewigkeit. Wenn hier jemand sitzen sollte, der noch nicht zu Jesus Christus gehört und der das noch nicht so von sich mit Gewissheit sagen kann, ich bin ein Kind Gottes. Vielleicht haben Sie bei all dem heute gedacht, wie gern würde ich dazugehören. Aber ich bin draußen. Für mich gilt das nicht. Nun, vielleicht ist das ja heute Ihre Stunde. Vielleicht benutzt Gott ja ausgerechnet diese Predigt über Erwählung dazu, dass er Sie zur Bekehrung führt. Dazu, dass er ihre Sehnsucht weckt nach Vergebung. Dazu, dass sie sagen, ich würde so gerne auch dazugehören. Ich würde das so gerne auch mit Gewissheit sagen können. Jesus hat mich gerettet. Mein Leben gehört ihm. Nun, vielleicht ist das ja heute die Stunde, in der Gott sie ruft. Dann geben sie ihm Antwort und setzen sie ihr Vertrauen auf den Herrn Jesus Christus. Verstehen Sie, Gott will nicht, dass Sie darüber grübeln, bin ich erwählt oder bin ich nicht erwählt. Das ist überhaupt nicht das Thema. Es gibt keinen einzigen Fall, ich sage es nochmal, wo Jesus jemanden abgewiesen hätte, der zu ihm gekommen wäre, mit dem Hinweis, er sei nicht erwählt, sondern Jesus ruft sie. Er sagt, kehre um, glaube mir, dass ich deine ganze Schuld vergeben will. Beuge dich vor mir, gib zu, dass du einen Erretter brauchst und dass ich durch mein Kreuz und meine Auferstehung der Einzige bin, der dich retten kann. Ich rufe dich, kehre um und lege vertrauensvoll dein Leben in meine Hand, wenn du Sehnsucht danach hast, auch dazu zu gehören. Und wenn sie diesem Ruf Folge leisten, dann werden sie diese Verheißung, diese völlige Zusage auch für sich in Anspruch nehmen können. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und dann werden sie im Rückblick dankbar werden und sagen, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich erwählt hast vor Grundlegung der Welt. Und dass du alles getan hast, damit ich an den Punkt geführt wurde, wo ich dein Evangelium gehört habe, wo diese Sehnsucht in meinem Herzen aufblühte oder vielleicht erst nur ein wenig aufkeimte. Ich möchte Vergebung der Schuld. Ich brauche den Retter. Und wo ich dann, Herr Jesus, dich angerufen habe und dich gebeten, dich über mich zu erbarmen. John Chadwick hat ein wunderbares kleines Gedicht darüber geschrieben. Er hat gesagt, ich suchte Gott, doch später wurde mir klar, er war es, der mein Herz zum Suchen trieb. Er suchte mich. Nicht ich war der, der fand, o Retter, wunderbar, gefunden wurde ich ganz durch dich. Rufen Sie diesen Retter an. Er will sich über Ihr Leben erbarmen. Und er will dadurch eine ganz neue und tiefe Freude in Ihr Leben bringen. Und deshalb hat Paulus sich immer so gefreut, wenn er von dieser Lehre gesprochen hatte. Es ist eine Wahrheit, die zu Herzen geht. Und es ist eine Wahrheit, die ihre Liebe zu dem lebendigen Gott, auch wenn sie vielleicht schon Jahre Christen sind, die ihre Liebe zu dem lebendigen Gott immer mehr anfachen will. Und darum schließe ich mit jener älteren Dame aus den neuen Bundesländern. Sie ist Riek, man kann den Namen ruhig sagen, weil sie das dann auch öffentlich gemacht hatte. Sie hatte für 4 Wochen ein Ferienkind für den Sommer eingeladen. Es war so eine Austauschaktion mit Kindern aus Ungarn. Und sie hatte sich das immer so schön vorgestellt, Ungarn, ja, so einen kleinen schwarzhaarigen Jungen mit pfiffigen Augen, den würde ich wohl gerne aufnehmen. Das war so ihre Vorstellung. Und dann, gegen Anfang der Ferien, traf dann ein Bekannter, diese Frau Riek, in der Stadt und sie sah ganz enttäuscht und traurig aus und neben ihr ging so ein blondes Mädchen, und, nicht so ein kleiner schwarzhaariger Junge. Und dann sagte die Frau, als sie dem Bekannten sah, Judith, geh mal ein paar Schritte voraus. Und dann hat sie das ihrem Bekannten erzählt. Stellen Sie sich vor, da komme ich zum Zug, um mein Ferienkind abzuholen. Und ich hatte der Leiterin gesagt, was ich mir vorgestellt hatte. Und ja, dann bringt sie mir dieses Mädchen. Das ist irgendwie, wir haben auch nicht so den richtigen Draht zueinander gefunden. 2 Tage später sieht dieser Bekannte die Frau Riek wieder. Und sie sitzt ganz fröhlich mit der Judith im Café und die beiden scheinen sich über alle Maßen gut zu verstehen. Und der Bekannte spricht sie an und sagt, Frau Riek, was ist passiert? Und Frau Riek sagt, Judith, geh nochmal, hol nochmal ein paar Postkarten, komm dann gleich wieder. Und dann sagt sie ihm, ja, wissen Sie, ich hatte mir das alles so ganz, ganz anders vorgestellt. Und ich bin dann abends nochmal zu der Dame, die diese Ferienaktion organisiert hat und habe ihr das gesagt und habe gesagt, warum haben Sie mir ausgerechnet dieses blonde Mädchen gegeben? Und da hat sie ihr das erzählt und da hat sie gesagt, als sie aus dem Zug rauskamen, die Kinder, da hat die Judith immer vor sich hingesprochen und hat gesagt, die alte Frau da, die sieht lieb aus, zu der will ich so gern. Und deswegen haben wir sie zu ihnen geschickt. Und die Frau Riek hat gesagt, wissen Sie, seitdem ich das weiß, ist für mich alles verändert. Und ich bin so glücklich, dass ich die Judith haben kann und wir verstehen uns ganz wunderbar. Verstehen Sie, das ist ein ganz schwaches Beispiel. Aber die Frau Riek hatte begriffen, dieses Mädchen hat mich erwählt. Und das hat ihre Liebe zu diesem Kind in einer ganz einzigartigen Weise entfacht. Und wie viel mehr, überlegen Sie bitte, wie viel mehr bedeutet es, wenn ein Mensch das erfährt über den heiligen Gott, er hat mich erwählt. Ich hatte es nicht verdient, ich habe nicht an mir irgendetwas gehabt, was mich für den heiligen Gott besonders attraktiv gemacht hätte. Aber er hat mich erwählt. Aus lauter Liebe. Und das soll unsere Liebe zu dem heiligen Gott immer mehr stärken. Und auch darum hat der Heilige Gott uns in seinem Wort, in seiner Bibel, die ja eine Liebeserklärung Gottes ist, auch diese Wahrheit über die Erwählung mitgeteilt. Amen.